Guten Morgen, Ma'am. Ist das nicht ein wunderschöner Morgen?
Ach, was, du mich auch.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Schönen guten Tag und herzlich willkommen im Programm von dem freien Radio, was ihr gerade eingeschaltet habt. Das Radio eurer Wahl.
I think it's time to blow this scene. Get everybody and the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Um uns beizuwohnen und mit uns gemeinsam hier durch die Kinostarts der Woche zu navigieren, dazu haben sich wie immer vertrauensvoll in dem Studio eingefunden die liebe Aki. Hallo.
Einen sonnigen guten Tag.
Ach. Und der liebe Olli.
Hallo.
Zwei fehlen noch zum Glück, Jasmin und Flo, die kommen dann noch. Der Lars schiebt die Regler. Das bin ich.
Wenn du noch einen Muxer machst, kriegst du Stubenarrest und ich mache keinen Spaß.
So, es ist tatsächlich mal wieder soweit, wenn mir Jasmin schon die Vorlage gibt und es mir erlaubt, diesen Knopf zu drücken.
Filmstart der Woche.
Dann tue ich das natürlich auch gern. denn wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, einen Film in dieser Woche aufs Podest zu heben, über den wir auf jeden Fall sprechen wollen, in aller Ausführlichkeit und würdigen wollen wir ihn auch. Ich war meinerseits sehr gespannt darauf, nachdem ich schon einiges gehört hatte, einiges an Bildern auch gesehen hatte, ein bisschen Atmo irgendwie auch schon aufgefangen hatte von dem Film vor der Berlinale, weil ich da einen Beitrag drüber gemacht hatte, was das denn geben würde. Es handelt sich bei Rose, über den wir jetzt reden wollen, um einen Historienfilm. Einen Historienfilm, der komplett auch in Schwarz-Weiß gehalten ist und einen sehr in die Zeit hinein verfrachtet. In jedem Fall auch. Es ist sehr, sehr gut vermag, eben die Zeit auch wieder lebendig zu machen. Und das ist die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs im 17. Jahrhundert, des ersten großen Krieges. Und 30 Jahre Krieg, das muss man sich ja auch erstmal vorstellen. 30 Jahre Krieg. Also wirklich 30 Jahre lang nichts anderes als eben diese Kriegsrealität und das Elend, was damit zusammengehängt quasi. Mit vielen, vielen verschiedenen Schauplätzen natürlich.
Hat ja Pausen.
Ja. Naja,
und
aber.
Ich würde auch direkt sagen, es ist nämlich direkt nicht im 30-jährigen Krieg, sondern danach.
Nein, ja, oder das Pause. Ist es. Sie kommt während des 30-jährigen Kriegs, nämlich in dieses protestantische Dorf. Sie kommt nicht danach. Also, sie hat gekämpft im 30-jährigen Krieg, aber der dauert wohl noch an.
Ich hatte es die ganze Zeit so verstanden, dass es jetzt zu Ende ist. Mhm. Weil sie es rückblickend erzählen, das war der erste große Krieg und so. Mhm. Ja.
Es geht auf jeden Fall nicht um den Krieg, sondern genau. Um seine Nachwirkungen. Das kann man, glaube ich, so sehen. Und das wird fast spätwesternartig als eine verheerte Landschaft aufgebaut, die wieder urbar gemacht werden muss. Und die Narben und Verwilderung der Landschaft verschwindet, während die Narben an Körper und Seele der Leute erhalten bleiben.
Ja. Und inmitten dieser Zeit kommt der Soldat Rose in ein abgelegenes protestantisches Dorf. Und behauptet, rechtmäßiger Erbe eines seit langer Zeit verlassenen Gutshofs zu sein, macht seinen Anspruch mit einem Dokument geltend und will sich dort niederlassen, will sich dort zur Ruhe setzen, will dort halt eben zum einen die Anerkennung und Integration, eben auch diese eingeschworene Dorfgemeinschaft erfahren.
Genau, und das gelingt ihm auch gut, weil er wirklich pfiffig ist. Er kann lesen, ist ja typisch für einen Mann und ist auch sehr gut wirtschaftlich unterwegs und kann das, notiert sich alles und macht das richtig professionell und die Leute finden den auch eben entsprechend gut und dann kommt es auch zu noch einem Heldentag, dass er jemanden vor einem Bärenangriff bewahrt und dann steigt er so im Ansehen der Bürger und der Mitbewohner auf, dass ihm quasi eine Tochter von einem der Ortsvorsteher angeboten wird.
Ja.
Problem, und das wird im Titel des Films gesagt, ist, dass es sich bei Rose um eine Frau handelt, die aus der Geschlechterrolle ausgebrochen ist, sich eine Hose angezogen hat und in den Krieg gezogen ist, anstatt was von Frauen erwartet wird in dieser Gesellschaft, zu erfüllen und ja, dadurch natürlich jetzt ein Geheimnis hat, das verborgen werden muss, unter anderem, dass natürlich kein rechtmäßiges Erbe da ist und keine rechtmäßige Ehe geschlossen wurde und damit ja, Betrug und Eidbruch im Raum steht.
Mhm. Ja, wie Markus Schleinzer, der Regisseur, ein österreichischer Filmemacher, hattest du zufällig vielleicht irgendwie oder hat jemand von euch die vorherigen Filme von ihm gesehen?
Nee, ich habe nur mitbekommen, was er so erzählt hat. Also auch sowohl direkt nach dem Film als auch in so einem Sechs-Augen-Gespräch oder sowas. Oder er hat ja Michael als erstes gemacht über einen Pädophilen, was ich im Nachhinein betrachtet auch ein bisschen lustig fand, dass wir kurz über Michael geredet haben in der Woche, in der Michael Jackson-Film gestartet ist. So, und dann, glaube ich, ich habe schon wieder vergessen, wie der andere Film hieß.
Der andere Film ist Angelo, genau, richtig. Und das ist ja wiederum eben auch ein Historienfilm gewesen. Und der zeigt, wie ein Junge, ein Sklavenjunge aus Afrika eben an den Hof kommt im 18. Jahrhundert und dort zum Wiener Hofmaskottchen wird.
Mhm. Ja. Er hat halt, glaube ich, jedes Mal auch viel Recherche betrieben, um entsprechend die Leute so darzustellen, wie die halt auch in echt potenziell sind. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, also er hat das auch bei Rosi ja erzählt, das ist ja auch so ein Amalgam. Ich habe irgendwo mal die Zahl 10 aufgegriffen, habe irgendwo auch mal diese, dass er über 300 Frauen, die eben das gemacht haben, in die Hose gestiegen sind und sich als Mann ausgegeben haben, nachgeforscht hat. Wo dann auch, finde ich, so Parallelen aufkommen zu sowas wie das Teufelsbad, wo es ja auch um so eine ganze Art von Menschen ging, die und was die gemacht haben eben, und man hat eben, kriegt eben einen Fall erzählt, in dem Fall jetzt eben von Rose, und wo man auch immer schon von Anfang an weiß, wie es ausgeht, weil vor allen Dingen, wenn die halt dokumentiert sind, dann weiß man auch, dass sie aufgeflogen sind, was damals eben nicht das beste Zeichen war, nicht das beste
für die. Und auch wirklich über die Jahrhunderte hinweg, ne? Also das ist so nicht auf einen Zeitraum beschränkt, die Geschichten, die er immer wieder gefunden hat, eben, dass Frauen in die Hose stiegen, wie es ausgedrückt wurde.
Ja. Genau, und das ist, also frühneuzeitlich ist das eben etwas, was, weil Schrifttum eben noch nicht so sehr verbreitet ist, wir kriegen halt wenige Selbstzeugnisse dieser Leute, sondern wir kriegen es, wenn sie aktenkundig werden, und das ist in der Regel in Gerichtsprozessen, die unterschiedlich ausgehen können. In diesem Fall ist es halt was, wo tatsächlich Verbrechen vorliegen. Es gibt auch Fälle, wo das akzeptiert wurde und eben da dann von, ja, das war eigentlich das andere Geschlecht.
Oder es halt nie rauskam. Ne? Das ist ja auch so. Das sind ja nur die dokumentiert quasi, die wirklich aufgeflogen sind.
Genau. Und ich wollte aber sagen, dass die nicht halt, dass es nicht automatisch zu einer Verurteilung geführt hat, sondern dass es auch Fälle gab, wo die damit durchgekommen sind, aber halt oder akzeptiert wurden. Aber eben, das waren keine Fälle, wo sie sich Besitz angeeignet haben. Also dass das auch ein Faktor in diesem in dieser Geschichte ist. Und ja, da werden historische Details halt eingebaut aus Gerichtsakten. Auch interessant, dass eben, ja, was sozusagen mit was für Werkzeugen dort, sagen wir mal, das Geschlecht auch angeglichen wurde. Also dass da zum Beispiel Binder auftauchen, also Tücher, mit denen die Brüste runtergebunden werden und so etwas. Also Dinge, die man jetzt heute mit Transmännern assoziiert, aber die damals eben auch schon als Technologie existierten, obwohl Transgeschlechtlichkeit als Konzept eben noch nicht so sehr in Worte gefasst war. Und das, ja, man merkt eben auch, dass der Film sich nicht in gegenwärtige Identitäten begibt, sondern eben sehr in der Subjektivität dieser Personen, also Rose, die da im Gegensatz zu den ganzen Gerichtsakten ihre eigene Geschichte im Grunde erzählen kann oder wo wir aus ihrer Perspektive das erleben, bleibt und in ihrem Erleben.
Ja, und warum machen Frauen das halt eben, um zum einen Zwangsheirat zu entgehen, um Vergewaltigung zu entgehen, um halt eben auch die Möglichkeit zu haben, überhaupt arbeiten zu können, um halt eben auch so ein Erbe antreten zu können, wie jetzt im Fall von Rose und Sandra Hüller, die eben Rose spielt, hat eben auch selber gesagt, dass sie ja nicht eine Frau spielt, die gerne ein Mann wäre, sondern es wirklich eben eine Frau ist, die hat sich eben in die Hose begibt, die halt eben,
es geht halt eben Kleidung annimmt. Genau, es geht ja um Selbstbestimmung, um Freiheit im Grunde. Also sie macht das ja, um eine Freiheit zu erlangen und um über sich selbst bestimmen zu dürfen.
Ja, genau. So. Wobei ich auch einbringen würde, dass es ja, dass die Welt halt nicht binär ist und dass wir auch Konzepte haben, wo es Frauen gibt, die maskuliner auftreten, und dass man den Charakter eben durchaus als Butch lesen kann. Nicht nur im Sinne von, ich bin aus Not in einer Männerrolle und würde am liebsten anders, sondern dass es auch Dinge daran gibt, die ihr gefallen und die sie sozusagen für sich vereinnahmt hat. Also es ist auch dass Rose nicht komplett alles spielt, sondern dass da auch eine genuine genueller Geschlechtsausdruck in ihrer männlichen Performance ist. Also das ist halt auch Rose nach sicherlich auch vielen Jahren Gewöhnung daran, aber ja, ich fand es gut, dass da eben diese Nuancen, es ist eine Frau, aber es ist eine Frau, die eben gender non-conforming handelt.
Und das Besondere ist halt wirklich, wie Sandra Hüller das spielt.
Ja, fantastisch. Also
wirklich großartig. Wenn sie einen Mann spielt, ne, dann hat sie also auch wirklich diese männlichen Züge und geht völlig auf in dieser Rolle.
Absolut. Auch generell der Film in Schwarz-Weiß und die Aufnahmen und das, man fühlt sich wirklich in diese Zeit reingezogen.
Ja.
Es ist zwar schade, dass, weil ich mir schon vorstelle, dass das so schöne Felder sind und dass das vielleicht auch schon farblich was hermachen wird, aber durch dieses Graue lenkt das halt nicht von der Story an sich ab. Also es ist einfach wirklich so fokussiert auf dieses Thema und ich fand auch, das, klar, war der sehr ruhig erzählt und hätte auch kurz Längen gehabt, aber ich fand, in den 90 Minuten wurde alles so prägnant auf den Punkt gebracht. Ich war nicht gelangweilt. Es ging einem, also man dachte immer, oh nein, jetzt kommt das raus. Ah nee, hat so Glück gehabt. Und es war wirklich auch in seiner Art sehr spannend und man konnte richtig gut mitfiebern. Also das war ein sehr sehenswerter Film für mich. Also ich bin froh, dass ich den gesehen habe.
Ja. Das ist ja alles zu überzeugen, das ist ja auch hilfreich. Die haben ja im Harz gedreht und haben ja diesen kompletten Hof auch gebaut einfach. Also da merkt man auch, es hilft schon, wenn du einfach haptische Sachen hast und das alles massiv ist und nicht irgendwie halt Pappe, die du irgendwo hinstellst.
Ja, so. Ja, Sandra Hüller zu Recht den Silbernen Bären erhalten hier 20 Jahre, nachdem sie ihren ersten erhalten hatte in Requiem. War sie wirklich noch ganz am Anfang ihrer Schauspielkarriere. Ja. Und der jetzt ist sie auf dem Höhepunkt genau, eigentlich.
Ihre erste Rolle gewesen, mehr oder weniger damals.
Genau.
Und jetzt unermesslich produktiv. Das ist der dritte Sandra Hüller-Film, der dieses Jahr rauskam, den ich gesehen habe. Sie hat noch einen gemacht und das ist noch nicht mal Halbzeit.
Ja, genau. Also der Ingeborg-Bachmann-Film kommt ja auch noch.
Genau. Und Digger kommt auch noch. Da spielt es ja auch mit genau. Tom Cruise.
Ja, das ist unermesslich produktiv gerade. Aber
Run, das freut uns.
Ja, genau. Und ist trotzdem da gewesen in Leipzig bei der Premiere von Rosa.
Sie war aber auch schnell wieder weg, kann ich sagen. Klar. Ich habe auch gehört, dass sie wohl Jetlag hatte, was, glaube ich, ich habe danach erst mitbekommen, dass sie bei Digger auch dabei ist. Ich kann mir vorstellen, je nachdem, was da gerade sonst noch ist in Hollywood oder sowas, wer weiß, was sie gerade noch alles dreht, dass sie wieder aktuell viel am Hin und Her jetten ist zwischen Hollywood und Deutschland.
Ja. Aber ja,
ich gönn's ihr.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde auch nochmal die Kamera nochmal aufgreifen, dass die nicht dokumentarisch arbeitet, sondern tatsächlich künstlerisch Aufnahmen findet und dabei eben vom Setdesign und auch vom Kostüm unterstützt wird. Kostüm, hier Doris Bartelt, das ist der erste Kostüm-Credit, den ich da finden konnte. Und das ist halt wirklich sehr, sehr in der Zeit. Also ja, also es werden also wirklich viele gute Details aus der Zeit, die halt sehr in die Lebenspraktik dieser Leute reingehen, aufgegriffen, aber halt auch einfach wie so diese zum Beispiel Imkerkleidung aussieht und sowas. Das sind ja gute Details oder wie die weißen Hochzeitsgewänder herausstechen aus so einem Bild. Da arbeitet das Ganze auch kongenial. Gerald Kerklitz übrigens Kamera zusammen und schafft eben ein Bild, das einen die Zeit reinzieht, aber sich auch nicht zu sehr um Historizität bemüht, sondern eben einen gut aussehenden Film machen will. Und das gelingt. Und die Maske würde ich auf jeden Fall auch hervorheben, weil Rosa hat eine Narbe im Gesicht von offenbar irgendwie ins Gesicht geschossen und die sieht man halt die ganze Zeit. Also Sandra Hüller war auch viel in der Maske, um eben den vernarbten Look herzustellen die ganze Zeit.
Ja, sie meinte, 1,5 Stunden hat es gedauert.
Ja.
Aber sie meinte auch, da gab es andere Leute, die haben deutlich mehr schon durchgemacht für die Maskendinger. Ja. Aber es ist sehr überzeugend, ja. Ich würde noch Caro Braun einmal highlighten wollen, die dann ihre Frau spielt, die Susanna, an die sie verheiratet wird. Und weil ich finde, in ihr und in dieser Beziehung merkt man ja auch, wie viel Freiheit das auch für die Partnerin bedeutet, teilweise diese Beziehung mit einer Frau zu haben, die sich als Mann ausgibt, weil es gibt einige Szenen, wo man, finde ich, schon auch merkt, das sind Dinge, die sie hätte nicht machen dürfen, wenn sie mit einem Mann verheiratet werden. Und mir fällt da ein, so wenn sie da irgendwie, sie sagt öfter, sie merkt auch relativ schnell, dass sie einfach klar ihre Meinung sagen kann. So, ja, sie kriegt trotzdem teilweise Kontra von Rose, aber ich glaube nicht auf die Art und Weise, wie es ein Mann in dieser Zeit gemacht hätte. Oder auch, es gibt so eine prägnante Szene, wo sie an so einem Balken rumschaukelt und so ein bisschen sich in Anführungsstrichen kindisch verhält, würde ich mal sagen. Ich glaube, das sind so prägnante Szenen, wo man sagen würde, ich glaube, da weiß sie selber auch potenziell sehr zu schätzen, was für eine Art Beziehung sie gerade führt und dass das für sie potenziell eher was Positives auch ist.
Ja, genau, das wird ja auch in dem Film explizit gesagt, dass sie sich, nachdem sie übereinander Bescheid wissen, besser verstehen.
Ja. Ansonsten, Godehard Giese und Robert Gwisdek noch zu sehen im Ensemble, in dem Film von Markus Schleinzer. Rose, den wir wirklich alle samt sehr wärmstens empfehlen.
Ja, also Sandra Hörth hat Auftrag gegeben am Montag, wir sollen allen empfehlen.
Ja. Das hätte sie nicht mehr in Auftrag geben müssen, das hätte ich auch so getan.
Und ich fand es so schön, als ich bei der Berlinale war und dann auch so die ersten Kritiken quasi reinkamen, auch von Leuten, die den Film da halt eben als Besucher gesehen hatten, Letterboxd und so hatte ich dann halt gesehen und da fand ich einfach sehr schön zu lesen so. Es ist halt immer, eine englischsprachige Kritik war halt eben, die dann aussagte, dass es halt immer wieder schön ist zu wissen, wenn man in einen Sandra Hüller-Film geht, dass man halt wirklich auch was Besonderes bekommt. So, und dass sie halt, Sandra delivers war eigentlich die Bottomline von dem Ganzen.
Ja, yeah. She took a break from being mother to be daddy instead.
In Rose, ab dieser Woche in den Kinos zu sehen. Geht dahin, schaut ihn euch an, unser Filmstart der Woche. Ja, und ich glaube, für den nächsten müssen wir uns ein kleines musikalisches Break holen, um uns einzustimmen. Hier ist Runway von Lady Gaga und Doechii. No matter what. So, nach Rose haben wir uns jetzt quasi einen Break verdient und da gibt's auch mal was zu lachen, denke ich, in der Fortsetzung von Der Teufel trägt Prada, Devil Wears Prada, lange in the making, wie man so schön sagt. Das hat ja doch eine ganze Weile gedauert, bis es soweit war. Und jetzt ist er da in den
Filmstarts der Woche.
Genau, das wollte ich noch sagen. Jetzt seid ihr dran.
Ich wollte jetzt gerade sagen, also ich glaube, wenn du reingehst, hast du vielleicht gar nicht so viel zu lachen, weil du viel erkennst vielleicht auch daraus als Journalist. So ging es nämlich auch befreundet
mit meinen Kollegen.
Denn Teufel trägt Prada 2, 20 Jahre nach dem ersten Teil, spielt noch in der Modewelt, aber ich würde sagen, legt den Fokus weniger auf die Modewelt an sich, wie es vielleicht noch eher im ersten Teil der Fall war. Da ging es, würde ich sagen, noch mehr um die Modewelt an sich. Und diesmal geht's mehr in den Journalismus-Teil rein und zeigt halt auf, anhand des Beispiels des Modejournalismus, was da vielleicht auch aktuell nicht immer so gut läuft, denn direkt zu Beginn des Films bekommt Andy Sachs, unsere Hauptfigur aus dem ersten Film und jetzt auch wieder gespielt von Anne Hathaway, auf einer Preisverleihung einen Preis für Investigativjournalismus. Und während die Laudatio auf sie gehalten wird, kriegt sie und der ganze Tisch, die alle zu einer Redaktion gehören, per Textnachricht gekündigt. Weil lohnt sich ja nicht mehr der Investigativjournalismus oder sowas.
Und Print das ist tot.
Ja, ist ja nicht nur Print, ist ja dann auch online und sowas. Und das bringt sie dann eben über den Verlagschef der Runway wieder zurück zu Miranda Priestly, Meryl Streep, zur Runway-Redaktion und soll dort die Feature-Abteilung ein bisschen auf Vordermann bringen, dass sich das alles wieder lohnt, weil da gab es gerade einen Skandal und sie soll hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Genau. So ungefähr. Und ja, dann ist das, wo wir sind und wir kriegen dann mit, was da so alles Phase ist. Zwischendurch natürlich untermalt auch von so tollen Songs hier große Modenschau, mehr oder weniger.
Genau, was hat sich verändert? Miranda hat nach wie vor einen ersten und einen zweiten Assistenten. Auch da haben sich so die Sachen ein bisschen angepasst an die 20 Jahre spätere Jetztzeit. Muss nicht mehr alles in den Schrank durch einen Assistenten geräumt werden. Das muss die Miranda selber. Die alle sind so ein bisschen selbstbestimmte und lassen sich jetzt auch nicht mehr in der Form so krass rumkommandieren wie noch vor 20 Jahren. Es gibt noch ein paar Rückstände, aber das hat sich auch alles so ein bisschen gebessert. Und genau, auch wer ist noch da? Der tolle Einkleider, gespielt von Stanley Tucci.
Nigel
ist noch da. Wir haben auch wieder ein Wiedersehen mit Emily, die hat es von Runway zu Dior geschafft und ist da die Vorsteherin von dem neuen Flag Store. Und alle sind wieder mit dabei und es gibt tolle Wiedersehen von Darstellern und Charakteren und mehr will man eigentlich auch zur Story nicht erzählen. Es ist einfach, ich fand für mich, ich dachte, als ich gesagt habe, oh Gott, Teil 2, was wird denn das jetzt? Es ist wirklich eine gute und würdige Fortsetzung. Also die haben sich jetzt nicht irgendwie was aus der Nase gezogen, um da eine Fortsetzung zu machen. Ich fand das alles sehr plausibel und sehr nachvollziehbar und gut gemacht, weil es ist einfach der Wandel der jetzigen Zeitschrift.
Alles wird schlechter. Mode ist jetzt Content und Journalismus ist jetzt auch Content und Milliardäre sind abstoßende Menschen und das sind Positionen, die dieser Film relativ konsistent vertreten. Es kommen mehrere Milliardäre vor und alles ist abstoßende Menschen auf ihre Art. Und also, ja, schon. Und das ja, ist halt ein Faktor und wie gehen Leute damit um? Und das ist zwar immer noch irgendwie feudal ist, aber so eine Miranda Priestly ist jetzt halt nicht mehr die Königin, sondern ja, auch irgendwie hat ihre Schärfe verloren, kann nicht in Ruhestand gehen, weil sie ihr Lebensziel noch nicht erreicht hat. Und gleichzeitig merkt man eben, was mit Mitte 50 ein Power-Move ist, ist mit Mitte 70 ein Anzeichen von Demenz. Und also ja, ich hatte nicht komplett Mitleid mit dem Charakter, aber man hat halt gemerkt, wie ihr das alles entgleitet, so ihr Lebenswerk. Und irgendwelche Leute in Funktionskleidung da reinkommen und ihr erzählen wollen über einen Kantinenkaffee, wie sie ihr Unternehmen zu führen hat. Ja. Und sie muss mit den Menschen dann umgehen. Und ja, ist halt schon wirklich so, wie kriegt man es hin, in einer Welt, die einen nicht mehr wertschätzt, einen in Ruhestand zu gehen, was zu übergeben. Ich glaube, es ist auch eins der Themen von dem Charakter und eben, ja, dann Andy, wie werde ich in einer Welt von Content ja, irgendwie ernst genommen und bleibe Journalistin und integer?
Genau. Also es gab viele Denkanstöße, es ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben zu sagen, aber tatsächlich dieses Thema, wenige schlagen heutzutage noch eine Modezeitschrift auf. Also ich erinnere mich auch nicht, wann ich das letzte Mal in einer Zeitschriftenabteilung war und gedacht habe, ach, jetzt nehme ich mir aber mal die Zeitschrift mit, weil da die tollen Modeblogs drin sind. Ja. Das interessiert mich ja so sehr.
Ist ja auch nicht, also ich finde, das kann man ja auch lösen, muss man nicht mal auf Mode beziehen. Es geht ja, genau. Also ich würde sagen, im Film geht es ja allgemein um eben Journalismus und eben, wie Lars sagt, Print ist tot, dass halt eben Printmagazine große Probleme haben, irgendwie überhaupt erhalten zu bleiben, jetzt egal in welchem Kontext oder welches Thema die bedienen.
Ja, und auch das, also Dior, was ja ein Brand ist, das ich persönlich durchaus schätze, auch für seine Beiträge zur Modewelt und Antifaschismus in den 50er Jahren und also insgesamt so ein etwas, was dann halt auch da gezeigt wird. Ja, das ist ein Lifestyle-Brand geworden. Mhm. Sie hat einen, sozusagen die Angestellten tragen riesige Dior-Logos auf ihrer Kleidung. Da wird auch sozusagen durch die Mode gezeigt, wie sehr das zu einem, ja, hier steht der Name drauf und das, wie es aussieht, ist fast egal.
Hauptsache der Name steht drauf.
Genau, Hauptsache die Handtasche kostet mehrere tausend Euro und der Name steht drauf, halt so die, ja. Dass wir dann auch gesagt, dass auch Mode eben, ja, dass es Content geworden ist und dass da nicht mehr so ein Ausdruck von etwas Künstlerischem hintersteht, während ja der Journalismus letztlich dazu dient, auch weiterhin diesen Content, also der Modejournalismus dient dazu, diese Mode zu verkaufen und zu nichts anderem gefühlt. Also, und ja, ich glaube, dass auch wenn es eben eine Satire ist und eben so ein Workplace-Drama und viele überhöhte Situationen, auch Satire kann ein Jahr zum Nachdenken anregen und Dinge ansprechen, die tatsächlich sich verändert haben in den letzten 20 Jahren, wenn man eben zusammen Cast von ikonischen Charakteren zurückkommt. Und ich fand es auch sehr gut gespielt. Also es wirkte immer, als wären das echte Personen, die in überhöhten Ereignissen stecken.
Ja.
Und das ist oft, glaube ich, nochmal unterhaltsamer und greifbarer und mehr relatable als überhöhte Charaktere in Alltagssituationen.
Ja, es ist ja auch kein Wunder. Also Meryl Streep liefert ab wie immer. Also das ist irre, die ist wirklich mit dieser Figur verschmolzen. Das ist 1:1 glaubwürdig für mich gewesen und war wirklich, wie alle immer sagen, iconic. Also es ist einfach, die Frau ist der Hammer, wie die da spielt, wie sie dann auch immer mal so bröckelt und man merkt ihr an, oh nein, jetzt entgleitet ihr das, was sie sich über Jahre aufgebaut hat. Und den Namen, den sie sich gemacht haben, die Ehrfurcht, die viele Leute aus Quatsch eigentlich, aber trotzdem vor ihr haben, das geht alles weg und das sieht man, also wie sie das spielt, wie sie merkt, das entgleitet ihr und sie ist irgendwie am Ende doch irgend vielleicht niemand. Das ist schon richtig gut gemacht.
Ja, bei dieser Jackenaufhängenszene gibt es halt einfach dieses, früher hat sie das gemacht als ein Power-Move und jetzt muss sie es selber aufhängen und man merkt danach, sie ist körperlich erschöpft davon, die Jacke aufzuziehen.
Ja.
Sozusagen, sie ist erschöpft, ihre eigene Jacke auszuziehen.
Aber da habe ich mich gefragt, wie macht sie es denn dann zu Hause? Da hatte sie ja auch keine...
Da hat sie ihren Mann.
Da hat sie, ach so, ja, das kann sein.
Sie hat ja immer einen jüngeren Mann auch. Also es war ja damals, glaube ich, schon so ein Ding, dass sie sie ist ja auch, sie wurde damals, glaube ich, auch schon als Charakter etabliert, eine Frau, die durch Männer durchbrennt, basically, und auch immer so mindestens 20 Jahre jüngere Männer datet. So, weil hier hat sie jetzt Kenneth Branagh an der Seite, der ja auch, jetzt muss ich kurz gucken, aber der ist ja auch ein gutes Stück jünger, glaube ich, als, der ist, na gut, der ist immerhin 11 Jahre jünger als Meryl Streep, was ja auch schon mal nochmal immer ein Ding ist. Ich finde nämlich tatsächlich auch, was mir aufgefallen ist, ich finde, vor allen Dingen, die Frauen sind alle basically nicht gealtert. So, ich hatte das Gefühl, die sehen alle noch so aus wie in dem alten Film. Außer Stanley Tucci, bei dem hat man es, finde ich, gesehen, dass 20 Jahre vergangen sind.
Nicht mal da habe ich das gesehen.
Da fand ich es am ehesten, ja. Ich hatte auch irgendwie eine ziemlich gute Zeit. Ich war positiv überrascht, weil ich irgendwie letztes Jahr den ersten Teil nochmal gesehen hatte und so ein bisschen ernüchtert darüber war, dass der zwar iconic Sprüche oder sowas hat, aber ich den im Allgemeinen eher so ein bisschen meh fand und der hat mich nicht mehr so abgeholt. Und das hat mich jetzt deutlich besser unterhalten und auch abgeholt. Was ich noch erwähnen wollte, war, ich hatte im Vorfeld noch mitbekommen, dass Anne Hathaway wohl sich stark machen wollte für mehr Körperform am Set bei den Models und sowas. So richtig gesehen würde ich sagen, also du hast vorhin gesagt, am Anfang gibt es einmal eine zu sehen, die nicht Size Zero basically ist.
Ja.
Und bei der Mailand-Szene gegen Ende gibt es auch nochmal eine, habe ich gesehen, aber ich war dann jedes Mal so blink and you miss it, weil ich dann trotzdem ein bisschen schade einfach fand, weil ich mir denke, es gibt inzwischen auch von genügend größeren Modebrands einfach auch schon eben Kampagnen mit nicht eben den schlankesten Körpern oder so.
Ja.
Aber es wird thematisiert, es gibt ja dieses eine Meeting, wo die dann ganz normal aussehen. Also es ist wirklich stinknormale Menschenform und Miranda beurteilt das dann halt schon negativ, warum die dann nicht so dem Norm sind.
Diese Body Negativity.
Ja, und dass ihr dann auch von den Mitarbeitern gezeigt wird, das sagt man heutzutage nicht mehr und das ist nicht in Ordnung. Und
es wird nochmal gezeigt, was für ein ekliger Mensch Miranda Priestley einfach auch ist,
und
weil sie alle nur verachtet, außer sich selbst.
Ja, und es gibt eine schöne Szene, wo man merkt, dass, also, und was in der Welt konsistent ist, dass Lady Gaga und Miranda Priestley sich hassen.
Ja.
Aber zusammenarbeiten müssen. Und das, insgesamt Cameos, gut, auf jeden Fall auch. Das, also, ganzen, es taucht Fashion-Prominenz auf. Und, fand ich unterhaltsam. Und die Mode ist natürlich auch gut. Also, die ganzen Silhouetten der Figuren sind sofort wiedererkennbar. Die haben eigene Stile. Das ist gut.
Ja. Ja, ich dachte mir auch, es gibt am Ende so in Mailand zur Mailänder Fashion Week so eine große Szene, wo immer wieder Schnitte sind, wo man ganz viele Gesichter einfach sieht, wo ich mir so dachte, wenn ich mich jetzt besser auskennen würde, dann würde ich wahrscheinlich die Hälfte davon mindestens erkennen, weil da sind, glaube ich, sehr viele bekannte Models und einfach Menschen aus der Modeszene.
Ja, Heidi Klum war dabei.
Genau, die habe ich erkannt. Dann ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es gibt ein berühmtes eben Model mit Vitiligo, dieser Krankheit, wo die Pigmente der Haut zersetzt werden. Die sticht halt raus, weil sie einfach optisch auch einfach auffällt. Dann Donatella Versace ist natürlich auch am Start. Ohne die
sogar mit Sprechrolle.
Also genau, das fand ich auch beeindruckend, dass sie da so versucht wird zu verstecken, so von hinten, obwohl man sie sofort erkennt, würde ich behaupten. Ansonsten habe ich jetzt niemanden so wirklich erkannt, aber ich kenne mich da auch nicht gut genug aus.
Aber waren noch ein paar mehr dabei.
Da waren bestimmt so 20 Leute, glaube ich, die man easy erkennen kann, wenn man mehr drin ist.
Zur Macher des Films würde ich noch sagen, dass, auch wenn alles Content ist, dieser Film möchte ein richtiger Film sein und da wird sich auch für jeden Establishing-Shot Mühe gegeben, wie man jetzt New York und Mailand attraktiv in Szene setzen kann. Also da ist, man merkt, dass sie nicht den Druck hatten, das billig zu machen, sondern all in gehen konnten und eben auch in den kleinen Details viel Liebe reinstecken. Und das macht so einen Film doch besser.
Ja, und die Designer wussten auch, okay, der wird einschlagen wie eine Bombe, denn die kann man richtig gut ausstaffieren und hier nimmt man noch die Tasche und und dann gibt es also wirklich dafür Leute, die sich wirklich für Mode interessieren und die das nicht mal, wenn sie es nicht mal kaufen, aber sich gerne angucken. Es ist zum Angucken einfach wirklich für die Augen alles, was dabei. Da gibt es einen Zusammenschnitt, wo die von einem Event zum nächsten laufen. Dann sind das 3 Sekunden in die eine Richtung gelaufen, Schnitt in die andere Richtung. Und dann haben die immer ein anderes, tolles Outfit an. Also alle ausstaffiert. Der Assistent, die Assistentin, Anne Hathaway, Miranda Priestley immer in tollen Outfits. Also schon allein die Szene für den Film war für mich ein absolutes Highlight. Das war extravagant und einfach klasse. Also wenn man das mag.
Ja, guter Film.
Ja, Kann man mal gucken.
Kann man gucken.
Ja, wird wahrscheinlich jetzt das große Duell geben zwischen Michael und Devil Wears Prada an den Kinokassen.
Ist schon, also das Startwochenende ist schon in Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja, in Deutschland ist es der Fall. Allerdings war in Deutschland tatsächlich Michael auch nicht so gut gestartet wie sonst wo. Mhm.
Und ich möchte vielleicht wie eine kleine Wette abschließen. Ich glaube, die Kette, die Andy Sachs immer trägt mit diesem kleinen Ankerverschluss, also, ne? Die wird weggehen wie warme Semmeln. Die wirst du nirgendwo mehr kriegen. Die werden alle kaufen wollen.
Das wäre jetzt noch den Punkt, den man dem Film vielleicht auch kritisieren kann, dass er will zwar kein Content sein, aber und er sagt darüber, dass die Leute hier irgendwie eine Investigativjournalismus, bla bla bla, aber der Film selber natürlich einfach auch extrem finanziert durch potenzielle Product Placements von eigentlich jeder Nobelmarke, weil die halt alle genannt werden, alle zu sehen sind. Mhm. Und ich verstehe, dass man das sagt. Gleichzeitig denke ich mir, wie willst du halt einen Film über diese Welt machen, ohne dass du die Marken nennst?
Das ist genauso wie F1, wo du halt irgendwie die Bandenwerbung nicht ausschalten kannst und das Product Placement genauso wie
da ist
halt
ja der ganze Filmwerbung.
Bei dem Challengers war es mir ja auch damals aufgefallen, aber es ist passt, da gehört es dann wirklich einfach dazu.
Genau, das ist Challengers hätte es anders erklären müssen, wie die Leute
die
Shortcuts funktionieren halt nicht sonst.
Du müsstest halt 1000 Fantasy-Modemarken erfinden und dann funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Deswegen, sollen das Geld mitnehmen. Sie haben immer ein cooles Kostüm draus gemacht.
Ja, wer auffällig nicht dabei war, ist Balenciaga, die ja die Content-Disco-Modemarke sind.
Die hatten wir ja reichlich in Rosebush Pruning letzte Woche. Genau.
Ich denke auch, damals
da wurde sie auch verspottet und nicht gezeigt.
Damals hat auch Sex in the City eine prima Vorarbeit geleistet. Die haben da damit, waren ja Vorreiter, was wie du schick aussiehst in allen
Das sind die ganzen Namen auf jeden Fall und Worte. Da sind die
Namen alle gedroppt worden.
Genau,
ich freue mich auf jeden Fall auch auf
gegangen, ja.
Ich wollte sagen, mit Anne Hathaway freue ich mich auf Mother Mary von David Lorry, was dieses Jahr auch noch kommt, wo sie wieder Mode spielt.
Stimmt. Ja, David Lorry, da sind wir auch sehr gespannt auf jeden Fall drauf, kommt ja auch bald. Aber jetzt erstmal Der Teufel trägt Prada Teil 2 in den Kinos, läuft breit an natürlich, geht dahin. Es lohnt sich offensichtlich. Ich glaube, ich werde den auch noch nachholen. Mal schauen, wann.
Weißt du schon, was du anziehst?
No, das ist ja das Schwierige, weißt du, da kann man nicht einfach nur so reingehen.
Eben.
Ja. So, liebe Aki, wir haben ja Leipzig-Wochen in dieser Woche. Ich freue mich wirklich sehr. Zum einen ist natürlich Sandra Hüller diejenige, die jetzt ganz groß im Rampenlicht steht, die Leipzigerin. Zum anderen ist Der Frosch und das Wasser in den Kinos angelaufen. Der neue Film von Thomas Stuber, Leipziger Regisseur, hat ja so tolle Filme gemacht wie In den Gängen zum Beispiel oder Herbert. Die Trabanten waren es ja, glaube ich. Ne? Also auch oftmals halt eben mit Clemens Mayer zusammengearbeitet, ne? Der das Drehbuch geschrieben hat, Leipziger Autor. Und in diesem Fall ist die Geschichte ein bisschen anders. Die Hintergrundgeschichte, die kann ich ja jetzt vielleicht hier gerade mal ein bisschen erzählen. Denn Der Frosch und das Wasser ist geschrieben in zusammen mit Gotthard Kuppel. Und Gotthard Kuppel hat selber eine Lebensgeschichte, die eigentlich irgendwie einen perfekten Stoff für einen Film liefern würde. Der stammt aus Bremen, hat zuerst Medizin studiert und reiste dann als Teil der Olympia-Auswahl im Judo 1972 zum ersten Mal nach Japan. Und hat dann das Land lieben gelernt, kennengelernt und durch den Sport seine Liebe zum Theater entdeckt. Stand in verschiedenen Ensembles auf der Bühne, als Solo-Künstler, Seiltänzer, Kabarettist, Spaßmacher und Performer unter dem Namen Dr. Kuppels Kombinationskunst. Er hat bei seinen Reisen damals auf der Kölner Rheinbrücke beobachtet, wie sich zwei Reisegruppen begegnen, eine deutsche und eine aus Japan. Und sich vorgestellt, wie das denn wäre, wenn einer da plötzlich ausbrechen würde und sich der anderen Reisegruppe anschließen würde. Und damit war die Grundlage gelegt für den Film, für das Drehbuch, für die gemeinsame Arbeit mit Thomas Stuber an dem Film Der Frosch und das Wasser. Denn genau darum geht es. Aber wir sind hier tatsächlich auch zunächst einmal in Japan und begleiten den zweiten Protagonisten auf seiner Reise nach Deutschland erstmal.
Genau, Kitamura-san, wie er immer genannt wird, also Hideo Kitamura, der steht noch ein bisschen draußen so neben sich und sollte dann wahrscheinlich zum Flieger und den hält aber irgendwie was zurück, der hat nicht so richtig Lust, aber seine Mutter gibt ihm ein bisschen die Courage, komm, das wird eine schöne Reise, fahr da mal mit. Und naja, widerwillig macht er sich dann eben auf den Weg. Und parallel lernen wir den Buschi kennen, Stefan Busch. Der lebt in einem betreuten Wohneinrichtung, hat das Down-Syndrom und der guckt gern ins Wasser, genauso auch wie der Hideo. Und der möchte auch gern schwimmen und da kann er mal nicht mit und da ist auch ein bisschen traurig. Und da gibt es aber einen Ausflug der Gruppe nach Köln in die Innenstadt und auf der Brücke, auf der bekannten, die ich immer mit einer anderen verwechsle.
Die Rheinbrücke ist
die. Die Rheinbrücke. Da trifft er dann eben, die laufen quasi parallel aneinander vorbei, die Reisegruppen, und der fängt da so ein paar Fetzen auf und findet das irgendwie interessanter, was die da machen, und tritt einfach um und läuft den hinterher. Und das wird einfach zu spät bemerkt. Und ehe sich die Betreuerin versieht, sitzt er auch schon im Reisebus und ist auf dem Weg nach Weimar. Naja. Da muss dann die Betreuerin hinterher und versucht, den wieder einzufangen. Aber während dieser Zeit im Reisebus und dann auch in Weimar, wo sie dann schön essen gehen, schließt die Reisegruppe einfach den Buschi mit ins Herz und nimmt den einfach mit. Für die ist das überhaupt unproblematisch. Und dann beginnt eine Annäherung mit dem Kitamura-san. Und man merkt einfach, irgendwie sind die sich grün. Die verstehen sich ohne Worte. Und das macht eben diesen Film auch besonders, dass die sich ohne Worte eben durch die Städte Deutschlands dann zusammen aufmachen.
Ja, wie das so ist bei der japanischen Reisegruppe, die wird dann halt eben durch ganz Deutschland geschleift, genau. Von einem Ort zum nächsten. Wir müssen ja heute noch...
Ja, wir müssen heute schnell mal nach... Also, schon allein, wir müssen jetzt mal von Köln nach Weimar. Okay.
Hat natürlich den Vorteil gehabt für Thomas Stuber, dass er die ganzen Förderungen abgreifen konnte, ne? Also die mitteldeutsche Medienförderung mit Dresden sehr präsent, sehr schön. Vom Elbeufer fotografiert hier. Aber eben halt dann bis nach Bern war es, ne? Genau, wo sie dann am Ende landen, halt, ne, bis in die Schweiz hinein. Und wo sie dann ja wirklich auch dort dann enden. Also es ist eine große Reise, es ist ein Roadmovie, es ist ein Buddy-Movie, ne? Ganz klassisch auf jeden Fall, was diese beiden Dinge anbetrifft, aber es ist sehr japanisch erzählt, finde ich. Sehr schön japanisch inszeniert halt eben auch, weil es sehr leise und sehr zurückhaltend und wie du schon sagtest, einfach auch viel durch körperliche Komik, durch Situationskomik halt irgendwie funktioniert und weniger durch Worte.
Genau, also es ist einfach wortlos, kommunizieren die beiden miteinander. Der Kitamura gibt ihm einen kleinen gefalteten Frosch, mit dem sie dann am Tisch sitzen, und dann den kann man so am Po. Ja, genau. Kaeru. Ihr lernt jetzt ein Wort, Kaeru ist Frosch auf Japanisch. Und dann kann man am Hinterteil, wenn man den runterdrückt, kann er so durch die Gegend hopsen und schnäpsen. Das kennt ihr vielleicht auch noch aus dem Ü-Ei oder so, gibt es ja so eine Hopsfiguren. Und dann sitzen die wirklich an dem Tisch und drehen sich immer den Frosch für sich hin und schnäpsen den durch die Gegend, und einfach da haben die einfach dieses Miteinander, und das ist einfach so ein herzlich schöner Film gewesen. Also ich danke dir von Herzen, dass du mir den empfohlen hast, dass ich den auch gucken soll. Also kann man wirklich sehr schön im Kino gucken, und was eben auch den Film mit ausmacht, sind diese tollen Aufnahmen der verschiedenen schönen Städte, die sie eben in Deutschland besuchen. Also da hat man nochmal Lust, auch selber einen Roadtrip zu machen.
Ja, wie gesagt, bis in die Schweiz hinein, dann nach Bern und nach Japan halt eben. Die beiden Hauptdarsteller, Aladin Detlefsen, spielt also schon seit vielen Jahren Theater in Bremen und hat jetzt hier gemeinsam auch wirklich eine sehr schöne Chemie, finde ich, mit Kanji Tsuda.
Ja, auf alle Fälle.
Kanji Tsuda, der hatte die Hauptrolle damals gespielt in Onoda, 10.000 Nächte im Dschungel, den fand ich so beeindruckend. 3 Stunden lang begleiten wir da einen Soldaten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der noch nicht mitbekommen hat, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ist und dort halt eben die Stellung hält auf einer Insel. Sehr, sehr beeindruckend damals, auch schauspielerisch wirklich sehr stark, und hier eine ganz andere Rolle. Und ein dritter Name muss noch erwähnt werden, das ist der Name Hiroe Yamamoto, der hat ebenfalls noch an dem Drehbuch mitgeschrieben und hat auch ganz viel doll gematcht, was natürlich immer wichtig war halt, um die Sprachbarrieren halt irgendwie hier zu brechen. Und das haben sie wirklich gut hingekriegt, also auch diese Reisegruppe ist einfach toll gecastet.
Die ist gut gecastet, und da finde ich auch den Reiseleiter einfach auch für jeden Gag. Ist, also so wirklich so ein typisch Deutscher, der so in weißen Socken in den Sandaletten so
sich über alles aufregt.
Was, jetzt musste ich hier ein Essen extra bezahlen, die 29 Euro kriege ich aber zurück. Genau. Also es ist nur so eine...
Aber so natürlich
halt. Ja, aber das war so lustig und gut gemacht. Also es hat richtig Spaß gemacht, den Film zu gucken.
Ja. Das solltet ihr auch tun. Ich fürchte so ein bisschen, dass der untergeht in allem, denn Der Frosch und das Wasser ist ein Film, der, ich meine, das ist ein Film, der ist für alle, aber der ist halt trotzdem irgendwie schwierig zu platzieren. So, ja. Ne? Auch nachdem ich den Trailer gesehen hatte, wusste ich nicht so richtig, was da tatsächlich, also ne, hätte ich den Film nicht gesehen, auf mich zukommt. Aber mach das, wag das, es lohnt sich auf jeden Fall. Der Frosch und das Wasser ist ein besonderer Film. Holt ihn nach, schaut ihn jetzt, nehmt ihn wahr. Der Frosch und das Wasser ab dieser Woche in den Kinos. Und wir hören ein bisschen Musik von Wim Wertens, der den Soundtrack sehr stark geprägt hat. Wim Wertens, belgischer Künstler, sehr zwischen Klassik und einer ganz eigenen Stilart chargierend. Und der treibt diesen Film halt auch wunderbar voran mit seiner ganz eigenwilligen, wundervollen Musik. Hier ist Wim Wertens und Gleaming from Afar aus dem Soundtrack zu Der Frosch und das Wasser. Und der klingt so.
Aber ich will alles, was ich... Die hauen doch ab. Ich... Aber wir... Würdest du... Doc, Doc, wer ist da? Hör zu.
Es gab mal einen Mann, der sagte immer...
Also ich...
Bevor du wieder anfängst. Das war ein prophylaktisches... Ich habe noch einen ganzen Sack voller Scht. Speziell für dich.
Filmstarts der Woche.
Ja, wir haben eine ganze Menge an Filmstarts in dieser Woche und auch wirklich eine ganze Menge davon gesehen. Das ist sehr erfreulich. Und wir gehen jetzt weiter zu einem Überraschungsfilm der Woche, mehr oder weniger. Denn... Tom und Jerry, eigentlich vor allen Dingen, weiß ich nicht, bei uns im Westen war es vor allen Dingen bekannt mit der Musik von Udo Jürgens, vielen Dank für die Blumen. Ja. Genau, und dem vorabendlichen Zeichentrickprogramm, in dem ich das immer gerne geguckt habe, Tom und Jerry. Es gab auch die ein oder anderen Kinofilme und jetzt kommt hier die Überraschung quasi aus China, denn es handelt sich bei Tom und Jerry, dem neuen Film und der goldene, wie heißt der Kompass?
Der verlorene Kompass. Oder auf Englisch Forbidden.
Genau, das ist verloren, verboten.
Einen chinesischen Film tatsächlich. Was man auch merkt. Aber ihr wisst mehr.
Ja. Gut, ich würde auch noch mal ganz kurz auf die Sache ein bisschen filmhistorisch so ein bisschen auf Tom und Jerry eingehen. Man muss dazu sagen, ne, am Anfang waren es Cartoons, also 1940 glaube ich die ersten, haben auch Oscars gewonnen, lief bis in die 60er Jahre, dann bei uns hier im Fernsehen natürlich hier in Serienform. Dann gab es eigentlich 1992, glaube ich, den ersten Kinofilm, der war komplett Zeichentrick, der war damals nicht besonders erfolgreich und wurde auch nicht so gut aufgenommen, nämlich weil Tom und Jerry da sprechen und die sind eigentlich seit ihrer Geburt, sage ich mal, sind das stumme Charaktere. Und und dann gab es zwischendurch immer mal solche kleinen Abenteuer, Tom und Jerry in der Schokoladenfabrik, Tom und Jerry im Weltraum, irgendwie sowas, so 70 Minuten Zeichentrickfilme. Dann gab es 2021 Tom und Jerry, der Film auch nochmal, oder hieß er glaube ich nur Tom und Jerry, Realfilm mit Zeichentrick-Tieren. Also alle Tiere waren da dann Zeichentrick und Tom und Jerry auch und sie waren auch wieder stumm und sonst was. Der Film wurde auch nicht besonders gut aufgenommen, war auch nicht besonders erfolgreich, hat glaube ich sogar Goldene Himbeeren gewonnen.
Das heißt, wir befinden uns in einer Tradition.
Ja, und jetzt.
Ja, der Neue ist auch wieder.
Und jetzt kommen wir zu Tom und Jerry und der verlorene Kompass. Ja, und worum geht's denn da?
Es geht um Tom und Jerry. Tom ist mal wieder schön am Start als Security-Trainee in einem Museum. Jerry möchte natürlich irgendwie da in diese Ausstellung rein über den Magnificent Far East. Ich habe schon wieder vergessen, was da auf diesem Flyer steht. Und geht in diese Ausstellung. Sie prügeln sich. Irgendwie gibt's einen Blitz, der trifft einen mysteriösen Astralkompass. Und der öffnet ein Portal durch die Zeit. Und sie landen irgendwann. Ich weiß nicht, wann das sein soll. Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt.
Das weiß ich leider auch nicht genau.
Es ist auf jeden Fall sehr lange her in der goldenen Stadt. beim Phönixmeister, superduper Typ da, der diesen Kompass eben dem Himmelsmeister wiedergeben muss, damit er als Gott zurück in den Himmel kann. Und jetzt hat Tom diesen Kompass und wird als Katzengott verehrt. Und dieser Phönixmeister-Typ will diesen Kompass. Und dann gibt es da noch so eine böse Ratte, die eine Vergangenheit mit diesem Phönixmeister hat, der auch an diesen Kompass möchte. Ja, und eigentlich geht es dann mehr um die Ratte und den Phönixmeister-Typ und seine Steinkrieger und eben chinesische Mythologie. Und Tom und Jerry sind auch dabei.
Genau,
so, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ich bin Tom und Jerry und wir sind auch dabei. Denn sie sprechen ja auch nicht, wie du sagst. Sie bleiben wieder stumm.
Das ist auch ein ganz großes
Problem.
Sich,
ja, es ist im Grunde ein Problem, weil wir kriegen zwar Szenen mit denen und auch wie sie mit den anderen interagieren, aber also beziehungsweise andere Figuren interagieren mit ihnen und kriegen irgendwie auch eine Antwort, aber es wird halt nie gesprochen. Und eigentlich sind Tom und Jerry auch nur Randfiguren in dieser Geschichte und basically halt so ein bisschen Comic Relief Characters. So, der eine sidet mit der einen Fraktion, der andere hat so eine, überraschenderweise hat die Maus oder die Ratte irgendwie eine Interesse an dieser Maus dann. So, und bla bla blub, sag ich mal. Also, ja. Ich weiß auch nicht, es ist halt. Ich dachte, letztes Jahr haben wir halt mit Neja 2 einen richtig geilen chinesischen Animationsfilm auch bekommen. Ich meine, ne, der dann auch zu uns kam und wo ich auch das gehört hatte, der hatte auch was zu erzählen, der wusste, was er möchte und sowas. Und hier,
es ist... Beim Chai-Film-Festival könnt ihr jetzt gerade auch zwei sehr gute Animationsfilme schauen aus China.
Ja, also ich weiß nicht, ich fand es auch ein bisschen weird, dass dann diese Hauptfigur, also dieser Phönixmeister halt irgendwie auch noch ein Kriegsgott ist und da irgendwie so krass hochgelobt wird. Ja. Das weiß ich nicht, was das soll. Und ja, auch Tom als Polizist, ich dachte wieder so, ey, bei A-Cup ist Tom auf jeden Fall mitgemeint. Das hat mir alles irgendwie komische X gegeben und auch, dass das eben so, ich verstehe, dass man Tom und Jerry aus Geldgründen draufschreibt, aber ich check einfach nicht, was dieser Film soll. Das ist so ein ganz großes Ding von mir.
Absolut, wer weiß, vielleicht ist das wie bei vielen Franchises, die sich dann irgendwie immer mal wieder fortsetzen, so dass das ursprünglich ein ganz anderes Drehbuch war und dann hat man gesagt, wie könnten wir das noch massentauglicher machen, machen wir Tom und Jerry rein, ja, weil wie du schon sagst, sie sind für die Handlung eigentlich gar nicht so relevant und im Prinzip hätte dieses ganze Abenteuer, das hätte auch jedem passieren können, dass sie auf einmal in der Vergangenheit landen und dann sind sie dann
Kinder nehmen können oder sowas.
Ja, eben. Es ist, und es ist auch einfach furchtbar seelenlos, finde ich. Also die Animation, deswegen, als ich das Poster gesehen habe, habe ich vor, was weiß ich, 3 Wochen, da wusste ich gar nicht, dass es einen neuen Tom und Jerry Film gibt und da sah das für mich am Poster sogar noch gezeichnet aus. Ich dachte, die wären gezeichnet und das wäre jetzt vielleicht wie bei dem Film 2000 von 21, ja. Lars nickt schon. Und,
nee, ich schüttel den Kopf.
Ich schüttel den Kopf.
Vehement.
Ja,
also, es sah für mich alles sehr nach KI aus irgendwie.
Ja, auf dem Poster, aber konnte ich es noch nicht erkennen. Also da habe ich wirklich, ich habe es auch nur vom Weiten gesehen. Ja genau, das zum Beispiel, das habe ich nicht mal gesehen. Er zeigt mir jetzt gerade eins, sondern ich habe noch ein anderes. Ist ja nicht. Aber dass es dann wirklich so dieser Film so ist, also auch so überladen. Und man muss auch sagen, das ist eben das große Problem von Tom und Jerry. Einmal, dass sie nicht reden und dann gibt's eben zwischendurch, und das war ja in diesem Film auch massiv, die sagen wir mal bekannten Gewalteinlagen, dass sie sich einfach in jeder Situation dann irgendwie, egal was ist, der Dialog hört gerade auf und dann passiert nochmal was und dann schlagen sie sich oder irgendwas oder werden mit irgendwelchen Objekten
in Scheiben geschnitten oder sowas.
Ja, genau.
Es stellt keiner eine Frage dazu auch.
Ja, genau. Und es ist einfach echt schade und vor allem, die ziehen das ja wirklich, also der Film geht 100 Minuten, ich glaube 95 Minuten bis zum Abspann. Also das hat sich für mich ewig angefühlt.
Ja, das ist irgendwie auch der Eindruck, der Film ist irgendwie viel zu lang, aber gleichzeitig lässt er sich auch irgendwie keine Zeit für irgendwelche Momente, weil es rast durch, aber trotzdem entsteht irgendwie eine Langeweile, hatte ich das Gefühl, weil ich so tief aufgeatmet und war so, was soll das jetzt? Also ja, da passiert die ganze Zeit was, aber mir wird trotzdem langweilig einfach dabei und es ist Reizüberflutung, aber es ist einfach so, dass ich so bin so, was soll das? Wo führt das hin? Ich hatte auch das Gefühl, ich war so, habe auf die Uhr geguckt und war so, jetzt beginnt schon die finale Schlacht, die natürlich nicht das Ende ist, weil geht noch weiter und weiter, es darf nicht aufhören und ich hatte auch das Gefühl so, ja, Tom und Jerry trägt sich auch auf diese Dauer einfach nicht.
Absolut nicht und es hat dann zum Schluss auch nochmal, also finde ich, versucht es wieder auf diesen, ich nenne es was, diesen Superheld, diese Superschelden-Schiede aufzubauen, wenn dann beide, wenn dann, ne, auf einmal die so richtig krass kämpfen und dann Superkräfte und irgendwas. Also, das ist schlimm.
Ja. Das passt, also ich war auch, das passt einfach nicht zu Tom und Jerry.
Ja.
Ich habe mal eine Frage, waren da Kinder irgendwie anwesend? Habt ihr das Gefühl gehabt, die lachen und fanden das amüsant oder ist das...
Ich war leider nicht im Kino, aber...
Ich war eine von drei Personen im Kino, die anderen zwei waren ein junges Mädchen und irgendwie die Begleitperson davon. So, ich habe jetzt nicht so viel von denen mitbekommen, außer dass die, glaube ich, zwischendurch sich mal Sachen erklärt haben oder sowas. Aber richtig viel Lachen habe ich auch nicht mitbekommen. Also ich musste selber bei manchen dieser Gewalteinlagen, sage ich mal, schmunzeln, weil ich das schon auch lustig finde. Aber ich dachte auch so, das kommt in 3D-Animation nicht so gut. Das kommt in so einem Film, wo eigentlich eine Handlung drum ist, passt es nicht rein, weil du dich ständig fragst, wenn er jetzt dadurch eine Harfe in Scheiben geschnitten wird, was soll das? Und es stellt keiner eine Frage, warum er sich einfach wieder zusammensetzt und basically aus Knete ist. So, Tom und Jerry funktioniert, glaube ich, wirklich nur in diese kurzen Clips, wo vielleicht noch der Hund dabei ist. Die dürfen nicht länger als 5 bis 10 Minuten sein und dann ist das auch spaßig. Und sonst ist halt leider nicht so.
Und auch nochmal sehr nervig, finde ich, durch das Nicht-Sprechen ständig diese Geräusche so.
Ja.
Also was wirklich auch auf wie Helium klingt, also wie Leute auf Helium. Also ganz, ganz schlimm. Also ganz, ganz schlimm. Also keine
Tom und Jerry also eher nicht. Wer denn tatsächlich will und vielleicht auch mit den Kiddies, kann dann auch am Ende Freikarten gewinnen. Gibt es bei uns zumindest für umsonst. Läuft auch sehr breit an, überall zu sehen. In gleich genauso vielen Kinos läuft ab dieser Woche die Verfilmung einer Kinderbuchreihe, die eigentlich relativ vergessen wurde, zumindest außerhalb Großbritanniens. Enid Blyton ist ja bei uns vor allen Dingen für die 5 Freunde bekannt. Hat aber noch eine andere sehr erfolgreiche Kinderbuchreihe aufgelegt, geschrieben, nämlich Der Wunderweltenbaum, von der ich vorher tatsächlich auch noch nichts wusste, aber doch jetzt sehr gespannt war aufgrund auch der illustren Besetzung, die wir hier sehen dürfen in dieser Kinderbuchverfilmung.
Ja, ich war angelockt durch das wirklich, also Props an den, der das Plakat gemacht hat. Mich hat das Plakat angelockt, weil ich habe weder Trailer gesehen, noch kannte ich das Buch, noch
Ja, Trailer irgendwas. Liefen auch nirgendwo.
Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Und das Poster, das hatte so eine Magie auf mich ausgestrahlt. Oh toll, jetzt gucke ich irgendwie was wie Narnia. Aber irgendwie war es nicht so wie Narnia. Es war okay, aber irgendwie waren wir doch danach enttäuscht.
Ja, sehr. Also ich habe mich auch, also ich wollte den, aufgrund des Posters, ich wollte diesen Film wirklich mögen. Ja. Ich habe gedacht, das ist jetzt bestimmt ein schöner Fantasy-Film und einfach mal kein Franchise. Und irgendwie sah es schön aus.
Andrew Garfield.
Und, ja, genau.
Andrew Garfield. Kann ihm irgendwas übel nehmen.
Genau, der ist in dem Film auch einer der wenigen positiven Aspekte, kann man mal sagen. Ja, sagen wir mal kurz, Wunderweltenbaum, es geht um eine Familie, die Thompsons. Genau. Und der Mann ist zu Hause geblieben, hat sich um die Kinder gekümmert, die Frau hatte einen guten bezahlten Job, den sie dann aber aus moralischen Gründen kündigt. Und dann überlegen sie, okay, was machen sie jetzt mit ihrem Leben? Und sie haben eben noch ein paar offene Träume und einer von denen war eben aufs Land zu ziehen. Und dann ziehen sie eben aufs Land, wo auch in der Nähe der Vater früher gelebt hat. Und ja, die Kinder finden das nicht so toll, aus der Stadt wegzuziehen, vor allem die älteste Tochter. Mhm. Ja, die
ein wenig, gibt's ja kein Internet.
Ja, genau, die ein wenig anstrengend ist auch in dem ganzen
Film.
Das
war wirklich schlimm.
Und und dann geht die jüngste Tochter, die auch am Anfang also nicht redet, geht dann in den Wald und findet da diesen genannten Wunderweltenbaum, nachdem sie von einer Fee eingeladen wurde, weil sie hat ja am Anfang ihre Tasche zurückgebracht. Also sie wusste da nicht, dass das eine Fee ist, sondern sie hat ihr die Tasche zurückgeschenkt. Kleine Details, egal. Auf jeden Fall geht sie dann in diesen Wunderweltenbaum, lernt da die fantastischen Figuren kennen, unter anderem
Mondgesicht.
Ja, genau, Mondgesicht.
Pfannenmann.
Genau, den Pfannenmann, Sir Namenlos, der ein bisschen Comic Relief ist und genau, und dann erlebt sie da so ein paar Abenteuer in diesem Wunderweltenbaum. Der funktioniert nämlich so, dass sie sind alle in diesem Baum und dann gibt's immer täglich wechselt die Welt, die über diesem Baum ist, könnte man so sagen, oder die kommen immer darüber und dann gibt's, also sie haben so ein Rad, wo dann steht, in welche Welt heute da ist und dann gehen die über eine Leiter ganz hoch in den Himmel zu verschiedenen Welten. Da gibt's dann das Süßigkeitenland und sowas. Hm. Und genau, was noch wichtig ist, der Vater will sich dann selbstständig machen auf dem Land, der will Tomaten anbauen, Tomatensauce, weil er, wie er immer sagt, norditalienischer Herkunft ist, aber das wird irgendwie in dem ganzen Film, ich konnte dann nicht identifizieren, ob das irgendwann Spaß ist oder ob es wirklich nur absurd ist und und dann entfaltet sich eben so ein bisschen Abenteuer, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, so ein ganz klein bisschen Abenteuer, muss man sagen, weil das ist eben das Problem des Films.
Ja, immer wollte es liebens. Also es war, es hatte schon irgendwas Nettes, aber irgendwie reicht nett nicht für, das war jetzt der Film, auf den ich mich gefreut habe. Hm. Es war, also die Welten, ja, das sind, da dachte ich, oh ja, toll, jetzt gehen die in die Süßigkeitenwelt. Das ist doch schön. Aber dann war das auch einfach nur so kurz und abgehakt und dann denkst du, okay, dann freuen wir uns auf die nächsten Welten, da wird ja vielleicht mehr passieren. Und das waren alles nur so wie Sequenzen von was vielleicht schön ist, vielleicht ist es auch im Buch ganz toll ausgeschmückt und ganz toll gemacht, das kann ich jetzt leider nicht nachprüfen oder wüsste davon, aber das war alles so hintereinander weg, lose zusammengestückelt und das Problem war halt auch irgendwie so dann am Ende banal und
Ja, und das Problem war eben auch in diesen einzelnen Welten, es gibt einfach wirklich keine richtigen Spannungspunkte. Nee. Also klar gibt es da manchmal so eine Sache, oh, jetzt haben die dieses kleine Problem und das müssten die lösen. Mhm. Aber es hält dich nicht dran und es ist auch schade. Es hat irgendwie was sehr, also nicht, also es ist überhaupt nicht immersiv. Also wir hatten es ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Die Leute, also man sieht da keine wirkliche Fantasy-Welt, in der man sich irgendwie verliert, sondern man hat das Gefühl, man sieht einfach Leute in Kostümen. Mhm. Also,
ne? Ja, das hättest du auch auf einer Theaterbühne irgendwie am Ende inszenieren können. Da gibt es dann einen Marshmallow-Baum. Das ist halt na, so ein Kunstbaum, wo Marshmallows dran runterwachsen wie Wisteria. Also,
ja.
Ich war wirklich sehr traurig, dass das nicht so gut ankam, wie es mir erhofft hatte. Da war ich dann wirklich enttäuscht.
Es ist auch so ein komischer Mix, weil man muss ja, also ich habe dann nachgelesen, diese Bücher, die sind ja in den 40er Jahren erschienen. Und allein auch dieser ganze Ausgangspunkt, dass er da auf einmal aufs Land zieht und mit Tomatensoße Geld machen will. Also ich meine, jeder kennt die Lage der heutigen Landwirtschaft, aber es spielt natürlich in unserer heutigen Welt und dann denkt man, ja, wir werden jetzt mit Tomatensoße reich.
Das ist Magie, darf doch sein. Hier.
Vielleicht so ein 10 Quadratmeter großes Gewächshaus, Mensch, da. Und dann sammelt der in diesem Ort ganz viele Gläser und dann denke ich mir, was glaubst du denn, was du da rauskriegst? Also albern.
Schauspielerisch muss man noch sagen, Andrew Garfield ist, also die ersten 20 Minuten des Films sind wirklich schön. Also man muss wirklich sagen, nachdem die Fantasy-Welt komischerweise losgeht, die ersten 10 Minuten funktioniert es, aber dann denkst du dir, ja, oh, das geht jetzt so weiter. Ja, Andrew Garfield. Claire Foy, die ich tatsächlich nicht so richtig kenne, ich weiß, dass sie in irgendeiner Royals-Serie mitspielt, oder?
Irgendwas. The Crown.
Ja, genau. Ja, stimmt, ich kenne ihn nur aus einem Film, und zwar Unsane von Steven Soderbergh, und da war sie so eine richtig unsympathische. Und in dem Film ist sie aber total, also toll und liebenswert so als Mutter. Also ich finde sie toll, die Kinder sind eigentlich auch ganz gut. Michael Palin von Monty Python hat tatsächlich einen ganz, ganz kurzen Auftritt. Der steht auch im Vorspann. Da habe ich so gedacht, oh, Michael Palin?
Ist noch Nicola Coughlan. Das ist Lady Whistledown von Bridgerton. Die kennt ihr auch, die Penelope. Und das wären jetzt so die bekannten Leute, die man vielleicht im Film erkennen könnte.
Ja, schade. Kritiken sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht.
Okay.
aber von uns abgewatscht, der Wunderweltenbaum. Danke euch. So, weiter geht's mit Scherbenland, Dokumentarfilm über die Band Tonsteine Scherben. Es ist klassische Dokumentarfilm, Bandporträt. Was ist es?
Es ist eine Dokumentation über das musikalische Erbe von Tonsteine Scherben.
Erben der Scherben.
Und in und Kreuzberg als Stadtteil und wer eben da heute Musik macht und wie halt sich auch eine Trennung entwickelt hat zwischen diesem, was ist die Musik der Straße, also in diesem Fall auch Rap, also Rapcar, Gruppe aus Kreuzberg, sind auch sehr prominent als Protagonisten da, die eben das gegenwärtige Kreuzberg erzählen. Dann die Liedermacherin Maike Rosa Vogel, die auch Bezüge dazu hat und eben nach Berlin gezogen ist, wie viele Tonsteine Scherben Leute auch. Und es wird eben erzählt, im Grunde kontrastiert, wie heutige Musik gerade so ist. Wo ist die revolutionäre Energie? Wo sind explizit auch hier linke theoretische Hintergründe in Musik? Wo ist die Musik der Straße? Und eine, die zu, einer der Tonsteine Scherben Menschen, das in einem der Interviews, die dort nochmal gezeigt werden, ausdrückt, sich eher an die Lehrlinge richtet, nicht so sehr an die Schüler. Mhm. Also wo ist diese Musik? Und das sind Fragen, die da gestellt werden. Und
klingt spannend. Also quasi den Ansatz der Musik, die ja auch immer nicht nur einfach Musik war, weitergedacht.
Genau. Und es ist, glaube ich, nichts für Tonsteine Scherben Puristen, die das soll jetzt auch immer klingen, also bestenfalls noch Punk, aber eigentlich wollen wir immer diesen 70er-Jahre-Sound und die Leute sollen auch mal Marx lesen. Also die Leute werden nicht zufrieden sein, weil es ist eben auch was modernen Rap und Liedermacherei und so etwas, Singer-Songwriter, ja, mit einbringt und Lieder auch mal ganz ausspielt und dadurch dabei Szenen des Stadtbildes aus den 70ern und aus der Gegenwart zeigt und ja, also durchaus unterhaltsam montiert. Man muss Lust haben auf verschiedene Musik, weil es eben ja eine also damit es funktioniert als Dokumentation, muss man sich die Musik anhören und die Vergleiche ziehen und ja, die Zeit lässt es sich, die Lieder auszuspielen, das ist gut. Mhm. Durchaus sehenswert, Scherbenland.
Ja, dann lassen wir uns auch die Zeit, denke ich mal, die Musik auszuspielen. In jedem Fall hier hören noch ein bisschen Musik von Tonsteine Scherben. Den Film Scherbenland könnt ihr ab dieser Woche sehen. Es gab ja auch schon so ein paar Previews. Und jetzt ist er offiziell gestartet, Scherbenland. Und ja, wenn ich an Tonsteine Scherben denke, dann denke ich vor allen Dingen immer an die Textzeile. Der Marianenplatz war blau, so viel Bullen waren da.
Das ist tatsächlich auch was, ja, also das ist ja sehr Kreuzberg-Bezug. Und der Song wird natürlich da behandelt, auch mit den Hintergründen und wie halt Leute, die da jetzt wohnen, was ist der Bezug zu zum Beispiel der Bethanienbesetzung, dass das eben nicht mehr so ganz präsent ist, was da war. Aber Hausbesetzer einfach so als ein spirituelles Erbe Kreuzbergs wahrgenommen wird. Und ja, geht in den Film, wenn ihr einen Kontext für das Lied braucht.
Faszinierend, Mr. Spock.
So, und ein bisschen was haben wir noch. Wir sind noch mittendrin in den
Filmstarts der Woche
und wollen reden über einen Film, der doch auch dein Interesse geweckt hatte.
Ja.
Und dann lief er in der Sneak am Montag, ne? Richtig.
Nee, da kam Nürnberg.
Da kam
Richtig, hab's, aber ich hab's so
American Sweatshop, genau, richtig.
Ich hab einfach mal so einen Film geguckt. Also auch hier nochmal kurz, um den Bogen zu spannen, was Journalismus, wie wichtig der ist. Hört, wenn ihr irgendwelche Filme angeteasert seht, nicht auf irgendwelche Leute im Instagram, die euch sagen, oh mein Gott, jetzt kommt der Film und das wird absolut der Hammer, denn so ging es mir, ich scroll so durch Instagram, dann sehe ich da so, oh mein Gott, und dann siehst du den Trailer und denkst, oh ja, das sieht aber spannend aus, oh, das gucke ich mir jetzt aber mal an, und dann wirst du bitterlich enttäuscht. Also, worum geht's? American Sweatshop. Es geht um eine Firma, in der Leute gemeldete Videos von Instagram und ja, TikTok, also es wird nicht direkt benannt, aber eben von solchen Plattformen quasi als bedrohlich oder schlecht gemeldet werden, also weil es Gewaltszenen dargestellt werden oder sexuelle Taten oder ja, Hassgeschichten da verbreitet werden und die sagen dann hier gemeldet und die müssen sich die angucken, um zu sagen, okay, ja, das stimmt, das ist, was weiß ich, eine Ermordungsszene von irgendwelchen Terrorgruppen oder hier werden Leute gefoltert, hier wird ein Tier gequält. Sie müssen sich diese ganzen Videos angucken und darüber entscheiden, bleibt das Video in dem Netz oder wird es vom Server genommen. Und da arbeitet eben auch die Daisy, die möchte eigentlich gern, ich glaube, Krankenpflegerin werden oder Krankenschwester, aber die muss erstmal Geld dazu verdienen und ist da eben diese sogenannte Content-Moderatorin, denn da, so was bezeichnen sie sich, als Moderatoren. Ja, und eigentlich soll der Film, wenn ich jetzt so nachlese, deutlich machen, wie das einen abstumpft, wenn man dann eben diese ganzen Videos immer Tag für Tag 8 Stunden oder lassen sie nur mal 6 Stunden arbeiten, immer die müssen sich das immer angucken, haben mal ein bisschen Pause und gucken sich nach und nach immer diese Gewaltszenen an. Und es soll eigentlich wahrscheinlich sie abstumpfen, aber das habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass es sie abstumpft. Einer von ihrem Kollegen, der entwickelt eine regelrechte Psychose, das wird mal ein bisschen deutlich gemacht. Und am Ende sind das eigentlich so Existenzen, die einfach einen Job brauchen, da gut bezahlt werden und dann wahrscheinlich auch dann fürs Leben dann vielleicht ein bisschen geprägt sind. Naja, und dann sieht es aber ein Video, wo eine Frau stark gefoltert wird, mit indem ihr Nagel ins Bein gerammt wird, und das findet sie dann so schockierend, dass sie dann sagt, da muss ich der Sache auf den Grund gehen, und dann geht das eben los, dass sie eben recherchiert, ob sie den Mann irgendwo herkennt, ob ihr jemand helfen kann, wo der wohnt, und will quasi diese Gewalttat eben auch vor Gericht bringen, beziehungsweise der Polizei melden, da will ihr aber auch keiner helfen. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Das ist die Handlung des Films und man denkt jetzt, oh mein Gott, hier kommt irgendwas Innovatives. Es war, gut, ich will jetzt nicht unbedingt zwingenderweise Gewaltszenen sehen, aber irgendwie war es boring, weil du siehst quasi nur die Leute vor ihrem Computer sitzen und hörst immer mal so Geräusche, ne? Aber so dieses Video, dass du sagst, oh mein Gott, das hätte mich jetzt aber auch schockiert, das siehst du halt nicht. Ich meine, wir wissen alle, so, klar soll ein Kopf passieren und du sollst das Schlimmste ausmalen, aber irgendwie war es dann so, ja, nicht irgendwie catchy. Also, dass du wirklich mit ihr mitgehst und sagst, oh mein Gott, gut, dass sie der Sache mal auf den Grund geht. Oder anders, man hätte es auch wirklich so machen können, dass man nichts sieht und dass man wirklich auf die psychologische Ebene geht, was das eben mit Menschen macht, wie die vielleicht mit ihrem Leben dann weiterhin nicht klarkommen können. Also klar, sie hat dann auch dadurch, dass es in dieser Frau so schlechter geht, eben auch so Berührungsprobleme durch Dates, dass sie, wenn sie sich mit jemandem trifft, dann gar nicht mehr mit dem irgendwie intim werden möchte, weil sie eben dieses eine Video vor Augen hat. Und dann dachte ich mir so, ja, also da gab es bestimmt noch ganz andere Sachen, die sie da zu Gesicht bekommen hat und zu sagen, oh, das...
ich kenne Leute, die das beruflich machen.
Ah, krass.
Ich bin ja im Internet beruflich und bei der Firma haben die sozusagen Psychologen-Slots, die man buchen kann.
Gibt's dort auch, ja.
Ja, also es ist, also man kann das auch rahmen, aber ja, so gut bezahlst du jetzt nicht. Und
ja, okay.
Und man muss das Gemüt dafür haben.
Ja.
Ja, wenn man ein Buch drüber lesen will, Behind the Screens ist ein gutes Buch über Content-Moderation,
Nur
das mal einzufügen.
Und Lars hatte mir dann eine Dokumentation
genau,
empfohlen.
Genau, das ist The Cleaners aus dem Jahr 2018. Sehr beeindruckender Dokumentarfilm von Hans Block und Moritz Riesewieck, die ja eben diese Menschen begleiten, die ja anonym bleiben wollen auch und Content-Manager sind quasi. Also hinter den Kulissen das stundenlang und tagelang im monotonen Akkord quasi begutachten und abwinken oder durchkommen lassen.
Also wer das lieber dann sich anguckt, da ist er vielleicht besser beraten. Und was hier noch zu erwähnen ist, es ist ein Film von einer deutschen Regisseurin, Uta Briesewitz. Es spielen mit Lili Reinhardt und Joel Fry, der so ein bisschen den komödiantischen Part vielleicht übernimmt, sofern man da überhaupt noch komödiantisch unterwegs sein kann. Der versucht noch ein bisschen was aus dem Positiven aus dem Job zu suchen, aber am Ende auch abstumpft. Und Christiane Paul spielt mit, die ist die Chefin und hält die so ein bisschen bei Linie, dass die einfach ihre Videos gucken und sagen, ob sie acceptable sind oder eben deleted werden sollen. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ihr rennt ins Kino, das hat der Instagram-Mensch gemacht. Ich würde davon abraten, ja, da jetzt unbedingt ins Kino zu rennen. Wenn euch das interessiert und ihr einfach einen Film gucken wollt über das Thema, dann seid ihr da vielleicht gut aufgehoben, aber
ja, sehenswert guckt lieber The Cleaners auf jeden Fall.
Genau, guckt
lieber die
Dokumentation.
Das lohnt sich da in jedem Fall eher. Und traut nur den Journalisten und Journalistinnen und nicht den InfluencerInnen. Da macht er alles richtig.
So sieht's aus.
Ja, diese hätten euch auch wirklich gerne erzählt in dieser Woche, was es mit Gavagai auf sich hat. Ein Film, den ich wirklich gern gesehen hätte, aber es hat leider nicht mehr hingehauen. Ulrich Köhler macht interessante Filme, so viel ist sicher. Schlafkrankheit war damals einer, der mich wirklich sehr fasziniert hat. Ich mag es auch immer sehr gerne, wenn deutsche Regisseure und Regisseurinnen rausgehen und über die Grenzen hinaus quasi auch Dinge und Themen behandeln. In diesem Fall hat Ulrich Köhler das gemacht in Afrika. Er war dort bei einer Produktion oder zeigt hier vielmehr in seinem Spielfilm eine Produktion in Senegal des Theaterstücks Medea. Und in dem Mittelpunkt stehen zwei SchauspielerInnen und diese beiden verlieben sich ineinander, ein Einheimischer und eine Deutsche. Und als der Film dann, also es ist eine Filmproduktion, so ist es genau, und als der Film dann seine Premiere hat auf der Berlinale, kommt es zu einem rassistischen Vorfall und eben auch zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden. Und man sieht halt wirklich auch, wo die Grenzen sind kultureller Kommunikation. Toll gespielt von Jean-Christophe Folli und Maren Eggert in den Hauptrollen, inszeniert von Ulrich Köhler. Gavagai läuft ab dieser Woche in den Kinos und vielleicht können wir ihn dann nächste Woche noch nachbesprechen. Dann ist die Woche reich an Dokumentarfilmen. Wir haben Friendly Fire, einen Dokumentarfilm über den österreichischen Lyriker Erich Fried, eine persönliche Hommage und Porträt des österreichischen Lyrikers, und die könnt ihr sehen, Friendly Fire. Sowie Future Science, ein Dokumentarfilm von Marc Pirschel, der sich mit dem Ende von Tierversuchen und dem Übergang zu modernen Forschungsmethoden befasst. Und schließlich hätte ich auch wirklich sehr gerne gesehen, aber leider ist uns ein Screener vorenthalten worden. Haben wahrscheinlich einfach auch gerade viel zu tun mit dem Kinostart, machen das ja alles irgendwie in Eigenregie. Same Sun läuft ab dieser Woche in den Kinos im Eigenvertrieb. Wiebke Lühmann steht im Mittelpunkt. Fabienne Engel hat das Ganze produziert und gedreht. Und sie begleitet eben Wiebke Lühmann, Extremradfahrerin, dabei, wie sie nach Afrika radelt. Die ist schon ans Nordkap geradelt, kann man sich anschauen in der Doku, die auf YouTube zu sehen ist. Das fand ich schon wirklich sehr gut gemacht. Nicht so ego-trippig, sondern wirklich sehr schön geschildert hier. Also denke ich mal, Same Sun wird das Ganze auch über 82 Minuten tragen und ja, mal ein bisschen was anderes sehen von der Welt aus dem Sitz eines Fahrrads und ja, der Offenheit auch mit anderen Menschen zu kommunizieren und zu interagieren, die sie auf dem Weg trifft. Same Sun mit dem Fahrrad durch Afrika läuft im Kino an ab dieser Woche. So, und damit sind wir durch mit den Filmstarts für diese Woche. Können gleich noch eine kleine Sofaecke nachschieben, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die überbrücken wir jetzt erstmal. Natürlich überbrücken wir die nicht, aber wir können. Wir haben die Gelegenheit, jetzt hier quasi noch ein bisschen Musik einzustreuen, was ja auch immer mal schön ist, durchatmen. Und da schiebe ich einfach mal LCD Sound System ein. Kann man eigentlich immer machen. New Body Roomba aus dem Film White Noise.
Ein Kino gibt's hier auch nicht, ja?
Natürlich gibt's ein Kino.
Ah, wie schön.
Aber der Vorführer hat sich einen Arm gebrochen.
Wir haben noch ein bisschen Zeit und das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit für die
Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, und wollen reden über eine, das ist die Filmriss-Sofa-Ecke, Entschuldigung, ich habe jetzt hier schon mein eigenes Jingle quasi überquatscht, herrlich. Wir wollen reden über Hunting Season, der jetzt bei Leonine erschienen ist und den du dir angeschaut hast, lieber Oliver.
Ja, Hunting Season, ein neuer Film mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Ja, Direct-to-Video sozusagen Release. Ich glaube, ein paar Kinos Actionfilm, bisschen blutig. Es geht eigentlich darum, dass also Mel Gibson spielt einen Typen, der mit seiner Tochter in den Wäldern lebt, abgeschnitten so ein bisschen von der Zivilisation. Also sie leben so ein bisschen zurückgezogen, er und seine Tochter, die dürfte so ein bisschen älter als Teenager sein. Eines Tages findet die Tochter im Wald eine andere verletzte junge Frau und die nimmt sie dann mit nach Hause und dann pflegen die ein bisschen und aufgrund dessen kommt denen eben ein ganz, ganz böser Bösewicht auf die Schliche, der die eben tot sehen will und genau, und dann muss er sich eben verteidigen und will auch seine Tochter schützen und seine Tochter selbst ist aber auch sehr schlagfertig in vielerlei Hinsicht. Ja, das ist so das Ding. Ich war überrascht, wie sehr mir der Film dann doch, ich habe damit gerechnet, dass er mir nicht gefällt, aber ich war überrascht, wie wenig er mir nicht gefallen hat sozusagen. Er ist nämlich gar nicht schlecht. Also man kann ihn gucken, er ist auf jeden Fall zu lang. Es gibt ein bisschen zu viele, nennen wir es mal, meditative Shots von dem Wald vielleicht oder wie Leute raus und reingehen und irgendwie eine Zigarette rauchen und dann sollen sie nachdenken und so. Also irgendwie ist das alles ein bisschen zu lang. Er ist dann etwas brutal, er ist sogar FSK 18, aber ich finde, so schlimm ist es dann auch nicht. Es gibt, die memorabelste Szene ist vielleicht die mit einem Rasenmäher, wo jemand mit einem Rasenmäher bedroht oder auch verletzt. Ja. Und das ist auch der Film der merkwürdigen Namen. Also die Hauptfigur, also Mel Gibson heißt
Raja Collins.
Was?
Raja Collins.
Nee, sonst.
Season. Was denn?
Ist der Regisseur, oder?
Nee, so heißt die Figur.
Nee, der heißt Beaudry. Beaudry, ja.
Beaudry.
Und alle nennen ihn, deshalb nennen ihn auch alle Bo. Seine Tochter nennt er nur Tack. Die hat aber auch eigentlich einen ganz anderen Namen und das Mädchen, das ich finde, heißt January. Und ja, also man kann es durchaus gucken. Es ist kein Highlight. Es ist jetzt auch nicht so, dass es Mega-Action-Szenen sind. Also eigentlich sehr wenig Action-Szenen, muss man sagen. Viel, viel Gerede auch. Also ja, sehr, sehr mittelmäßig, aber für so ein Release nochmal so erwähnenswert. Sonst schauspielerisch niemand großartig erwähnenswert. Scarlett Rose Stallone spielt mit. Die ist die Tochter eines berühmten Actionstars. Und ja, Hunting Season. Kann man gucken, wenn man will. Ist jetzt, ja, für einen Nachmittag oder mit einem Bier dazu.
Ja, Raja Collins ist halt offensichtlich tatsächlich der lang ausgeschriebene Name des Regisseurs, R.J. Collins. Tja, genau, der hat das Ganze inszeniert, hatte vorher auch schon einige Sachen gemacht, die irgendwie bei uns gar nicht erschienen sind. Und jetzt hier eben mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Hunting Season ist jetzt zu haben bei Leonine und natürlich auch zu gewinnen nachher beim Filmriss Filmquiz. Und da gibt es auch Therapie für Wikinger von Anders Thomas Jensen, haben wir ja besprochen hier bei uns, mit Nikolai Lee Kaas und natürlich mit Mads Mikkelsen in den Hauptrollen. Wie üblich bei Anders Thomas Jensen, ziemlich schräge Geschichte, Roadmovie, das Ganze, Brüdergeschichte. Ja, man weiß so ein bisschen auch, wenn man Anders Thomas Jensens Filme kennt, was man erwartet. Schwarzhumorig das Ganze und komisch.
Hat die Aki gesehen und würde sagen, das ist ein toller Preis, den man da gewinnen kann. Und
Therapie für Wikinger, also jetzt auch erschienen bei Leonine. Genauso auch wie The Housemaid.
Ja.
Jawollo.
Fandet ihr gut, ne?
Den fand ich super.
Ich wollte ihn noch nachholen.
Der hat sehr gut, wer das Buch mochte, der wird den Film auch mögen. Schöne Menschen, die Dinge tun.
und Fortsetzung ist auch schon klar, ne?
Ja, genau. Oder? Es gibt also mindestens noch zwei, weil so viele Bücher gibt es.
Ja, der nächste Film ist auf jeden Fall schon bestätigt. Ich glaube, das Kinostarttermin ist irgendwie auch schon, ich glaube, Anfang 28 oder Ende 27, irgendwie sowas. Ja, kann man auf jeden Fall sehr viel Spaß mit haben.
Ja, gut aussehende Menschen, die schlechte Moral haben.
Das klingt gut. The Housemaid auf jeden Fall jetzt zu haben. Ja, könnt ihr jetzt den ersten Teil schauen, bevor dann die Fortsetzungen kommen. Demnächst. Gab es hier nicht noch ein... Ah, da ist es. Ich wollte schon sagen. Jo, und was es sonst noch so zu gewinnen gibt und vor allen Dingen zu erraten gilt, das erfahrt ihr natürlich jetzt beim
Filmriss Filmquiz.
In der letzten Woche gab es Michael Hanekes Liebe, unter anderem mit Isabelle Huppert, zu erraten und zu wissen. Und ich bin so stolz, dass ich in dieser Woche tatsächlich, ich weiß es nicht, ob es zum ersten Mal mir gelungen ist, aber ich habe einen Filmquiz gefunden, das zwei Filme miteinander verbindet. Und es geht so.
Das ist ein Hinweis, Leute.
Ja, hast du dich schon eingelebt bei uns? Ja, ist ja auch Bruno. Ist ein guter.
Ja.
Du bist ja eine richtige Drahtstasche, da kommt man überhaupt nicht zu Wort. Ist fertig. Danke.
Ja, der Tipp ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil der Filmausschnitt ist sehr kurz und sehr wortkarg, aber ja, ihr wisst vielleicht, um was es geht. Wenn ihr es wisst, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an. filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu der Wunderweltenbaum Freikarten, Baumanzuchtsets, nicht zum Anziehen, sondern zum Anzüchten, wirklich schön, und Bücher aus dem CBJ Verlag, natürlich der Romanvorlage von Enid Blyton. Wir haben Der Teufel trägt Prada Teil 2, das Plakat, wir haben eine Decke zum Einkuscheln auf dem Kinosessel, Teaserplakat und Kaffeebecher und Tasche, Toteback beziehungsweise für euch. Wir haben zu Tom und Jerry Freikarten, zu Der Frosch und das Wasser gibt es Freikarten und zu Die drei Tage des Kondor, der am 5. Mai zu sehen ist im Best of Cinema, gibt es ebenfalls Freikarten und Plakate für euch. Und jetzt verabschieden wir uns von euch und das tun wir gemeinsam mit Ron Burgundy und seinen Freunden.
Das war großartig, schlecht, Ron.
Das ist ein gutes Gefühl, die Nummer 1 zu sein.
Ja, vor allem für die Nummer 2.
Wir amüsieren uns. Und wir sind sehr gute Freunde. Gute Freunde, die eine gute Zeit zusammen haben.
Sag jetzt nichts, Ron, lass es einfach passieren.
Lachen und unsere Freundschaft genießen. Und eines Tages werden wir voller Freude darauf zurückblicken.
Ja.
Yeah.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Reitet jetzt in den Sonnenuntergang und sagt euch allen, geht raus und geht ins Kino vor allen Dingen. Draußen ist viel zu hell.
Und zu warm.
Zu warm, ja, voll. Für uns war es das erstmal. Wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder und ich sage Dankeschön an Jasmin.
Sehr gerne.
An Oliver.
Tschüss.
Danke, Flo.
Adele Makrele.
Und Schangedön auch an die liebe Aki.
Schüdeböen, sonnigen Tag.
Na, sagt tschüss. Bis dann.